Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht. Das ist die Koproduktion von Vrindt und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Schönen Gruß aus Köln.
Thema heute Montessori. Genau. Worüber ich mal wieder nichts anderes weiß, als dass es mal eine Maria Montessori gab und die sich ein pädagogisches Konzept ausgedacht hat, das dazu führt, dass Kinder in der Schule nicht gebrochen und dann per Nürnberger Trichter mit Zeug gefüllt werden, dass sie dann wieder auskotzen, sondern dass sie lernen, was gerade sinnvoll für sie ist zu lernen.
Aber ja,
da ist mehr, oder?
Ja, so ungefähr ist das richtig. Also du bist auf jeden Fall mal in der richtigen Sparte. Also das ist schon mal richtig. Maria Montessori ist vor 70 Jahren verstorben. Das heißt, sie war eine Pädagogin, eine Medizinerin, eine Naturwissenschaftlerin und eine geistige Wissenschaftlerin. Also beide Seiten in ihr sozusagen gleichbedeutend am Ende des 19., am Anfang des 20. Jahrhunderts. Das war eine wilde Zeit und sie ist tatsächlich diejenige gewesen, die ich sag mal, kindliche Entwicklungsgeschichte und neuronale Entwicklung plus Krankheiten oder körperliche und geistige Einschränkungen, all das zusammen gesehen hat und daraus etwas entwickelt hat, das man tatsächlich die Montessori-Pädagogik nennt. Die ist keineswegs glorifiziert, sondern sie wird auch durchaus kritisiert, weil eben viele Dinge da vorausgesetzt werden, die einfach nicht gegeben sind. Aber da wir ja eine Geschichtssendung machen, würde ich gerne so ein bisschen zurückgucken, weil nämlich die Bedeutung von ihr und von der Pädagogik, die sie entwickelt hat, die kriegt man eigentlich dann erst richtig auf die Schaufel, wenn man guckt, wie es eigentlich vorher war. Wie ist denn mit Menschen oder genauer gesagt mit Kindern umgegangen worden, die eine Behinderung hatten, die eine Einschränkung hatten, geistiger oder körperlicher Art? Und der Blick zurück kann dann auch leicht im Zorn ein Blick zurück werden.
Das heißt, Montessori hat zuerst angefangen, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten.
Ja, so ist das.
Okay,
und auch eine entsprechende eigene Pädagogik zu entwickeln. Und sie hat natürlich einen Vorläufer, aber der ist auch so in ihrer Zeit ungefähr gewesen. Und wenn du eben weiter zurückguckst, dann merkst du, dass Kinder, die eben, ich sag mal, nach der Geburt offensichtlich anders waren, früher zum Beispiel getötet wurden. So, die wurden einfach in den Wald geschmissen, gegen den Baum gehauen oder was auch immer, die wurden einfach getötet.
Wow.
Man hat so gedacht, da ist der Dämon dran schuld.
Über welches früher reden wir da gerade? Wir reden jetzt nicht mehr über das 18., 19. Jahrhundert.
Nein.
Okay.
Viel früher. Also tiefstes Mittelalter.
Okay, als man auch überhaupt noch kein Verständnis dafür hatte, dass jemand behindert sein könnte. Oder?
Genau.
Okay.
Entschuldigung, das hätte ich vorher sagen müssen.
Also,
das war die Zeit, in der man auch sehr stark natürlich noch von der Bibel und von den Erklärungen geprägt war, die die Bibel liefert. Und die hat eben, ich sag mal, ausgeführt, ja, wie soll ich sagen, es ist eine Strafe Gottes, so ein Kind.
Ja.
Und da kam der Begriff auf des Wechselbalgs, das sagen wir heute auch noch. Und der Hintergrund ist eigentlich christlicher Aberglaube, denn der Wechselbalg ist ein vom Dämon gewechseltes Kind, das man einer Wöchnerin einfach unterschiebt.
Entschuldigung. Ich nenne Menschen manchmal so, also zum Spaß, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was das genau bedeutet. Ich finde nur das Wort so lustig, du Wechselbalg.
Ja, ist es auch, genau.
Wechselbalg. Sie so, Wechselbalg.
Man kann auch sagen Teufelskind, das kommt aus Gleiche raus. Und dieses Teufelskind oder dieser Wechselbalg, der war dann behindert, weil er ja, das sah man ja, also der Teufel hat der Wöchnerin ein behindertes Kind untergeschoben.
Ja.
Und jetzt kommt sozusagen der rassistische Touch da rein, dieses behinderte Kind, und zwar beide, sowohl geistig wie auch körperlich. Das Geistige sah man vielleicht nicht sofort, aber später dann. Dieses Kind also stört in Anführungsstrichen die Arterhaltung.
Ja.
So. Und damit haben wir sozusagen den christlichen Aberglauben und ein rassistisches Denken. Und wenn wir jetzt nach der Konsequenz fragen, dann muss man laut und deutlich schreien, nichts Gutes. Ja, also da war
das, entschuldige kurz, ist das ein rassistisches Denken? Ist das nicht
beides? Beides. Na, also die Art, Wenn ein Mensch, ich sag mal wieder, also jeder, der hier zuhört, glaubt mir, dass ich das alles scheiße finde, ja, so, ich sag jetzt nicht immer Anführungsstriche, also jeder, okay, der die Arterhaltung stört,
Der das ist rechtsextrem, aber ist es rassistisch?
Ja, natürlich, das ist okay. Rassismus. Das ist blanker Rassismus, weil die Vorstellung gibt es, dass du und ich eine Art sind oder wir einer Art angehören.
Ja, ja, aber das also mein behindertes Kind, das stört ja, das ist ja von ja, meiner sich, Art, aber nee, ist es eben nicht.
Nein,
ne, sondern
wenn es sich fortpflanzt, zum Beispiel, ist es eben eine Störungs... Kette oder ein, ja, jetzt ein störendes Glied in der Kette, so rum.
Ja, jetzt verstehe ich die Argumentation.
Ja, aber schon der Gedanke ist Quatsch. Also das ist eine menschliche Art oder eine menschliche Rasse oder irgendwie sowas. Das gibt es alles überhaupt nicht. Das ist alles dummes Zeug. Auch, dass es Blutunterschiede gibt oder keine Ahnung, was die sich so alles ausdenken. Das ist eben alles dieses in sich geschlossene, radikale, rassistische Denken. Und dieses rassistische Denken gepaart mit dem christlichen Aberglauben, das ist sozusagen das, was dabei rauskommt, nämlich nichts Gutes. So, und diese Wechselbelger oder eben Teufelskinder, die stehen für alles Böse, aber auch für alles Unheimliche. Und gleichzeitig, und das ist eben das, wo es dann dramatisch wird, findet die Hexenverfolgung statt. Also das, ich sag mal, Verbrennen von Menschen auf dem Scheiterhaufen, die angeblich irgendetwas getan haben, und das hätten sie getan, weil sie vom Teufelswahn befallen sind, weil der Teufel mit ihnen Sex gehabt hat, weil sie, ja, keine Ahnung, irgendwas gemacht haben, was man sich eben so nicht erklären konnte. Es gibt ja die wildesten Geschichten, also es ist eine Frau auf dem Scheiterhaufen gelandet, weil während einer Hochzeit es geregnet hat.
Wow.
Ja, das glaubt man gar nicht, also richtig geregnet, richtig Unwetter. Und dann wurde gesagt, also diese Frau, die ist ausgeladen worden, weil die irgendwie Streit mit der Braut hatte. Die ist dann also sozusagen um diese Hochzeitscrew herumgegangen und war sauer. Und weil sie sauer war, hat der Teufel über sie ein Unwetter geschickt. Und deswegen steht die jetzt auf dem Scheiterhaufen. Also
ja, nee, ist klar. Also kann man ja nachvollziehen, dass der Teufel
absolut.
Sowas macht. Also das ist ja völlig, so. Jetzt wo du es sagst, ach, fällt's mir auf.
Genau,
ja.
Also, die Andersartigkeit von Menschen wurde als Bedrohung von den übrigen Menschen wahrgenommen, angesehen. Und dann gibt es so etwas wie eine vorauseilende Tötung. Also bevor diese Bedrohung dich selbst vernichtet, vernichtest du die Bedrohung. Das ist auch das, was man über den Holocaust sagen kann. Das kann man sagen über Pogrome, die das Mittelalter in Europa durchzogen haben, weil einfach es wurde aufgebauscht, die Juden, die sind also überstark, überpotent, überreich und so weiter. Wir werden alles immer über und besser als die Arier, also die anderen oder die Christen. Und damit die Christen nicht von den Juden, die viel besser sind und viel größer sind, sozusagen übertölpelt oder übermannt werden, bringt man sie vorher um.
Ja.
So, also vorauseilende Tötung. Das ist sozusagen der Hintergrund, auf dem das alles aufsetzt, diese Vorstellung, dass eben das andere, wie auch immer es ist, stört. So, und das beginnt so gegen Ende des 13., 14. Jahrhunderts, da ungefähr taucht Thomas von Aquin auf, der berühmte Dominikaner, und ich sag mal, die katholischen Theologen nennen ihn auch als einen der bedeutendsten unter ihnen. Mhm. Dieser Thomas von Aquin, der setzt die Almosenlehre auf, und der sagt in dieser Almosenlehre: Eingeschränkte Menschen, Menschen mit Behinderung, sind genauso ein gleichwertiger und wichtiger Teil der Gesellschaft wie jeder andere auch. Sie sind christlich formuliert Brüder Christi. Und damit ist sozusagen der Grundstein für das gelegt, was wir heute als Diakonie kennen, also die Hilfe der Starken für die Schwachen.
Wie begründet er das, wenn es doch vorher geklappt hat, genau das Gegenteil zu begründen?
Ja, das ist ja der große Denker. Also das Thomas von Aquin ist eben anders gewesen, wie viele andere Theologen natürlich auch, die immer gegen den, ich sag mal, allgemeinen Trend argumentiert haben und so die katholische Kirche und die Theologie und das Christentum letztendlich, genauso wie Martin Luther oder keine Ahnung, es gibt viele Leute, die also die Kirche beeinflusst haben. Jan Hus oder und so weiter. Die also so, und er hat eben diese Diakonielehre sozusagen implementiert, und die ist ja heute in der katholischen Kirche also tatsächlich fest verankert, und die Diakonie ist eine große, wichtige soziale Einrichtung, und egal ob man jetzt katholisch oder christlich oder sonst was ist, das kann man nicht schlecht reden, und das ist einfach eine gute Sache. So, also wir haben sozusagen, es beginnt im Übrigen die Reformation. Also Luther hat auch gesagt, dass Pflege für Kranke und Behinderte eine Staatsaufgabe ist. Also der hat es weggenommen von, ich sag mal, kirchlicher Aufgabe, sondern hat es zum Staat gebracht, weil das eine Gemeinschaftsaufgabe ist und eben nicht sozusagen in das Gutdünken einer Kirche zu legen sei. Aber das ist jetzt nur am Rande. So, Maria Montessori wird 1870 geboren. Da ist die Zeit natürlich schon sehr viel weiter fortgeschritten. Und wir haben die Aufklärung hinter uns. Wir haben demokratischere Staatsformen. Wir haben konstitutionelle Monarchien. Das heißt, wir haben Rechte, Grundrechte und Bürgerrechte, jedenfalls in Deutschland und Europa, in den fast allermeisten Staaten oder Ländern. Und damit verändert sich auch natürlich die Situation für Menschen mit körperlicher oder geistiger Einschränkung. Und einer der ersten, oder wenn nicht sogar der erste, bin ich nicht ganz sicher, der sich sozusagen wissenschaftlich damit beschäftigt hat, wie man mit geistig behinderten Menschen pädagogisch umzugehen hat, ist ein französischer Arzt namens Édouard Seguin. Und dieser Édouard Seguin hat etwas herausgefunden, das wirklich bahnbrechend war. Nämlich, er hat gesagt, es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen Kindern mit oder ohne Behinderung. Mhm. Ja, es gibt keinen Unterschied. Und wenn du das als Grundlage nimmst, das macht man ja heute auch. Du sagst, du kannst Kinder mit und ohne Behinderung völlig gleich unterrichten. Dann ist das ein Quantensprung für die Pädagogik. Ja. Und damit wird aus den Menschen, die bisher so ein bisschen in die Ecke geschoben wurden, weil sie eben eine Behinderung hatten, auf einmal vollwertige Mitglieder einer pädagogischen Schulform. Und dieser Édouard Seguin, der gründet auch entsprechende Schulen, und zwar in New York. Dort also gründet er eine Schule für Menschen mit geistiger Behinderung, obwohl es keinen Unterschied zwischen mit und ohne Behinderung gibt, aber es gibt halt spezielle Unterrichts, ich sag mal, Mittel und Möglichkeiten und deswegen eine eigene Schule. Und das ist sozusagen der Mentor für Maria Montessori gewesen, die, wie gesagt, 1870 geboren wird. Sie ist in einer Zeit sozusagen drin, in dem das Interesse für die Entwicklung und für das Leben von Menschen mit geistigen Behinderungen und körperlichen Behinderungen steigt. Sie wächst in einem sehr wissenschafts- und bildungsnahen Elternhaus auf. Mhm. Das heißt, sie hat schon in der Schule, ist sie also riesig interessiert an allen naturwissenschaftlichen Fächern. Sie macht Abitur auf einer technischen Oberschule, dann allerdings stößt sie an die
gläserne Decke.
Ja, ich wollte gerade nach dem richtigen Begriff suchen, das ist nicht mal gläsern gewesen, die war schon betonhart, nämlich Frauen auf der Universität, das ging eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Dann machte sie das Ganze in Italien, dann aber doch, 1875 waren da zum ersten Mal Frauen an der Universität erlaubt, aber Medizin, das war den Männern vorbehalten, also musste sie erst irgendeine Naturwissenschaft studieren, um dann danach noch Medizin zu machen, als eine von 5 Frauen insgesamt in Berlin und in Italien, und 1896 wird sie promoviert. Und während dieses Studiums, das sozusagen doppelt ist, also Naturwissenschaften und Medizin, entwickelt sie ein extrem starkes Interesse für Embryologie und Evolution. Also Embryologie, die Wissenschaft der ungeborenen Kinder. Also Babys im Bauch, was machen die eigentlich und wie und so weiter. Also das war ja alles damals Neuland. Und Evolution, eben Entwicklungsgeschichte, wie entwickelt sich der Geist und wie haben sich Menschen bis dahin entwickelt und so weiter. So, und wenn du jetzt überlegst, was daraus folgte, um das zu erkennen, wie wichtig das war und wie bedeutend, da muss man eigentlich sagen, gucken wir sozusagen andersrum, drehen wir den Spiegel einfach um und gucken uns an, wie war es denn normalerweise in einer Schule? Ich sag mal so am Beginn des 20. Jahrhunderts, also 1905 irgendwo, ich sag mal in Berlin an der städtischen Oberschule in, keine Ahnung, irgendwo am Hallischen Markt.
Ich vermute mal so ein bisschen wie in der Feuerzangenbowle, alle sitzen in Reihe
ja, so
und es gibt Frontalunterricht vom Pult herab, wie heißt es, vom Katheter herab.
Ja, also man kann wirklich sagen, der Lehrer ist eine allwissende Figur gewesen.
Ja.
Der wurde nicht in Frage gestellt, der stand vorm Katheter, wie du eben sagtest, manchmal noch mit einem Rohrstock in der Hand und malte an der Tafel mit kratzender und quietschender Kreide irgendwelche, ja, mathematischen Formeln, lateinische Vokabeln und so weiter. Und die Schülerinnen und Schüler, die waren nichts weiter als folgsame Aufsauger von Informationen. Widerspruch wurde nicht geduldet. Also wenn du im Unterricht, ich sag mal, aufgezeigt hast und irgendwie ja eine Frage hattest oder die Vermutung geäußert hast, dass es falsch ist, was man macht und so weiter. All das war nicht erlaubt. Es wurde drastisch bestraft.
Krass.
Und es wurde überhaupt keine Rücksicht genommen auf die Unterschiede zwischen den Kindern. Also wir wissen alle, dass Kinder, ich gehörte auch dazu, schneller beziehungsweise bei mir langsamer lernen. Und es gibt eben Kinder, die in einem bestimmten Alter mehr Fußball im Kopf haben als Schule und so weiter. Und das muss man halt irgendwie ausgleichen. Und man muss irgendwie sagen, wir kriegen das trotzdem hin, dass du was lernst. Und das machen wir halt eben anders als mit den anderen, die daneben sitzen und Streber sind und den ganzen Tag nichts anderes machen als lernen.
Pauken, genau.
Paukend, genau. Also das wurde alles nicht gemacht. Dafür wurde von den Kindern gefordert Disziplin, Fleiß und Pünktlichkeit. Das heißt, andersherum gesagt, nicht die Kinder standen im Mittelpunkt des Interesses, sondern das System Schule. Mhm. Also der Schulalltag musste sozusagen abgewickelt werden, der durfte auch nicht gestört werden. Der war vorgegeben und der musste konsequent umgesetzt werden.
Und die nicht Kinder, passt, wird passend gemacht, ne?
Genau. Ja. Und die Kinder haben die Klappe zu halten und zu lernen. Und wenn sie das gemacht haben, das muss man allerdings fairerweise auch sagen, dann stand ihnen in diesem System die Welt offen. Also wer in dieser Schulzeit oder in dieser Zeit überhaupt ein gutes Abitur gemacht hat und studiert hat, der kriegte eine gute Beamtenkarriere hin, der wurde was beim Militär, der konnte in den Wissenschaften was tun. Da gab es ja explosionsartig viele neue Wissenschaftsgebiete, so am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da gab es unglaublich viele Betätigungsfelder. Aber du musstest halt eben sozusagen in der Schiene drin sein. Wenn du das nicht gemacht hast, dann bist du raus gewesen und dann hattest du auch keine Chance, da jemals wieder reinzukommen. So, und Maria Montessori, und das ist eben das Gnadenlose, ist, sie dreht das einfach um.
Einfach.
Ja, genau. Sie sagt, die Kinder stehen im Mittelpunkt und das Schulsystem hat sich daran anzupassen. Und wir müssen einfach gucken, welche Lernfähigkeiten haben Kinder, welche Lerngeschwindigkeit haben sie? Und wenn wir das herausgefunden haben, dann stellen wir das Selbsterlernen in den Mittelpunkt. Ja, und um das herauszufinden, hat sie gesagt, es ist ganz wichtig, dass man guckt, welche Signale ein Kind eigentlich aussendet, während es lernt. Und wir haben alle Kinder erzogen und wir haben alle mitgekriegt, wie irgendwie auf einem bestimmten Punkt, wenn man mit kleinen Kindern etwas macht, also etwas Anspruchsvolles macht, dann irgendwann hört's auf. Dann sagen die, ich habe keine Lust mehr, drehen sich um, schlafen ein und zwar sofort. Die hören einfach auf.
Ja.
Das heißt, der Kanal ist voll, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will was essen. So. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, wenn denen das zu langsam geht, dass die unglaublich fordernd sind.
Ja.
Dass man selbst gar nicht hinterherkommt und dass sie Dinge, die sie gut können, unglaublich oft wiederholen. Also ich weiß, dass ich Memory auf dem Kopf musste ich mit meiner Tochter spielen und ich hab das nicht gekonnt. Meine Tochter konnte das super und ich dachte, ja, das musst du jetzt offenbar machen, weil die findet das rattenscharf, dass sie da besser ist als ihre Eltern.
Aber dafür kann ich besser Englisch als du.
Ja, genau. Ja, aber so, das muss man einfach beobachten. Man kann natürlich auch sagen, das interessiert mich alles nicht. Ich spiele mit der 10 Minuten Scrabble oder sowas oder Memory, habe ich auch immer verloren. Und dann ist es gut. Aber das machte Maria Montessori eben nicht, sondern sie sagte, nein, wir müssen all das, was das Kind uns als Signal sendet, beachten und in den Lernprozess einbauen. Und damit kam dann heraus, Kinder werden nicht eingedämmt in die herkömmliche Schule, sondern sie entfalten ihre eigenen Kräfte und ihre eigenen Fähigkeiten. Und entlang dieser Fähigkeiten und Kräfte lernen sie. Und zwar im Endeffekt genauso viel wie andere auch. Und wenn du das, ich sag mal, zur Grundlage machst, dann kannst du natürlich auch mit einem Menschen lernen, dessen Fähigkeiten aus welchem Grund auch immer eingeschränkt sind. So, und daraus kann man dann sozusagen ableiten, und das hat sie gemacht, Schule ist kein Automat, sondern Schule ist, oder Lernen, ist kein automatischer Vorgang, sondern es ist eine Interaktion zwischen Lehrern und Schülern. Und die geht natürlich, und jetzt kommen wir in den Bereich der Kritikpunkte, die geht natürlich nur, wenn du Mini-Klassen hast, also wenn der Lehrer überhaupt in der Lage ist, diese Kinder, die da vor ihm sitzen, auch so zu beobachten, dass er das alles mitbekommt.
Ja, mit diesen 30er-Klassen, die wir heute sehen, ist das praktisch gar nicht möglich, oder? Also
es ist unmöglich, so kann man das sagen. Dann muss man auch sagen, es ist natürlich wirklich kompliziert, in einer Klasse einem Kind die Entscheidung zu überlassen, in welchem Tempo es was macht. Weil dann ist der eine schnell, der andere langsam und das musst du alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Das bedeutet, du brauchst für dieses Lernen oder für diese Art von Schule eben auch völlig anders ausgebildete Lehrer.
Na und andere Klassenkohorten. Du kannst ja keine Alterskohorte, ja. Das ist ja so schon schwachsinnig, gleichaltrige Kinder mit dem gleichen Stoff zu beballern.
Ja, man geht davon aus, dass Kinder in einem bestimmten Alter eben bestimmte Dinge können und andere Dinge noch nicht können. Deswegen ist so eine Alterskohorte vielleicht gar nicht so blödsinnig, aber.
Naja, aber der eine kann gerade besser Englisch, ja. Der andere gerade besser Mathe, genau, aber beide werden zu Französisch gezwungen, oder?
Ja, ja. Also das ist zum Beispiel, du musst einfach eine andere Schule haben. Das ist ja auch Montessori-Schulen sind ja auch anders organisiert. Du musst andere Lehrer haben und Lehrerinnen, du musst andere Lehrpläne und andere Lehrinhalte haben. Und damit, und das ist jetzt das Problem, das wir alle haben, damit bist du, was unsere Freunde von der PISA-Studie so schön machen, eben nicht mehr vergleichbar. Du kannst einfach nicht mehr sagen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Denn wenn du einen Montessori-Schüler in einen Test setzt mit anderen Schülern, die auf irgendwelchen anderen Schulen waren, in diesen PISA-Studien, dann dampft der Montessori-Schüler vielleicht völlig ab. Obwohl er eigentlich gar nicht schlechter ist als die anderen. Mhm. Und insofern wird das einfach schwierig. Das heißt im Klartext, das Montessori-System passt meiner Meinung nach nicht in das deutsche Schulsystem. Zumal im Übrigen auch, und das ist einfach auch noch ein echt großes Hindernis, die Lehrmittel und die Materialien sind anders. Die sind meistens langlebiger und deshalb auch teurer. Und außerdem sind die Montessori-Schulen des Öfteren privat und gebührenpflichtig, also nicht für jeden zugänglich. Und das Vierte, und das finde ich ehrlich gesagt auch bedenkenswert, wer je Kinder großgezogen hat, der weiß, dass es Kinder gibt, die klare vorgegebene Strukturen brauchen. Also Kinder brauchen einfach einen klaren Ablauf sozusagen für eine ganz lange Zeit.
Ja,
die müssen wissen, Vater und Mutter sind da oder Mutter und Vater, ist egal, also es müssen ja Bezugspersonen sein. Mhm. Es muss ein Tagesablauf da sein, der bestimmte Eckpunkte hat, die nicht verändert werden. Dazu gehört, wenn sie kleiner sind, das Vorlesen am Abend. Dazu gehört gemeinsames Frühstücken und Abendessen und so weiter. Also all diese Dinge, die sozusagen klar sein müssen. Das gibt eine Struktur im Leben eines Kindes, an dem sich dieses Kind sozusagen entlang entwickelt. Und es gibt andersherum eben viele Kinder, die mit der völligen Freiheit, ja, wenn sie alles selbst entscheiden dürfen oder müssen, gar nicht so gut umgehen können. Und das ist dann tatsächlich ein Kritikpunkt, wo ich auch sage, da kommt diese Montessori-Pädagogik nicht raus. Weil wenn du
ist das denn überhaupt noch so? Also ich meine, dass sie damals so angefangen haben, könnte ich mir noch vorstellen, aber ist das heute noch so an Montessori-Schulen, dass du in die Ecke gesetzt wirst und gesagt wird, so jetzt mach was du willst und zwar
nein,
sofort.
Nein, das natürlich nicht, aber du hast zum Beispiel andere Kontrollmechanismen, um zu gucken, hat das Kind oder die Schüler das verstanden, was wir hier gemacht haben. Ja. Das sind ja die berühmten Klassenarbeiten. Also es ist schon so, das ist schon so, dass man da eben darauf Rücksicht nimmt. Natürlich entwickelt sich das immer weiter, natürlich gibt es da Wissenschaften drüber, die das sozusagen modernisieren und aktualisieren, aber tatsächlich ist es so, Kinder können nicht alles rational selbst entscheiden, wollen sie auch gar nicht. Also manche schon, das ist jetzt nicht über den Kamm zu scheren, aber manche wollen das nicht und können das auch nicht, andere schon. So, auf ihre Entwicklung Rücksicht zu nehmen ist sowieso immer gut und das muss man natürlich auch machen, aber dass du sozusagen das daran ableitest, was man dann im Unterricht macht, das wird schwierig, weil wenn du eben so große Klassen hast, dann müsstest du ja 30 verschiedene,
das
geht nicht.
Nee.
Und insofern ist eben diese Pädagogik zwar schön auf dem Papier, aber tatsächlich nicht so gut umzusetzen, dass man sagt, das machen wir jetzt. Und insofern ist Maria Montessori tatsächlich eine große Wissenschaftlerin, wirklich extrem erstaunlich und beachtlich. Auf der anderen Seite ist ihr Charakter, und das muss man einfach auch so dazu sagen, das habe ich jetzt bei der Recherche auch gelernt, eben auch, ich sag mal, zumindest mal zwiespältig gewesen. Also sie hat mit einem wissenschaftlichen Kollegen ein Kind in die Welt gesetzt und muss sich dann entscheiden, mache ich jetzt Wissenschaft oder Kind, werde ich Mutter oder bleibe ich Wissenschaftlerin? Mhm. Und sie hat das Kind weggegeben.
Okay, eine andere Wahl hattest du damals nicht. Dass der Vater zu Hause bleibt, das war damals.
Der hat sich da gar nicht zu bekannt zu dem Kind.
Ach so, auch das
schwer hinzu. Mhm. Aber das finden viele Leute, und da muss ich auch sagen, da kann man wirklich drüber nachdenken. Jedenfalls, sie hat das so gemacht. Und das Zweite ist, sie hat sich ziemlich an Mussolini rangeschleimt und hat also dafür gesorgt. Und Mussolini fand das auch toll, diese Idee, was sie da vorhatte. Und während der faschistischen Zeit ist Montessori sozusagen zur Pädagogikpäpstin in Italien aufgestiegen. Und hat das aber eben nur machen können, weil sie sich im Prinzip dem Faschismus an den Hals geworfen hat. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, ja, ich verstehe schon, wenn jemand Wissenschaftler mit voller Leidenschaft ist, dass man dann andere Dinge einfach in Kauf nimmt. Aber die beiden Dinge, finde ich, sind schon ziemlich heftig.
Wo ich dir allerdings widersprechen würde, ist das, wo du sagst, das geht nicht. Ich würde sagen, das Schulsystem ist so kaputt, dass es noch nicht mal Montessori kann.
Ja, das kannst du jetzt drehen, wie du willst. Also das Schulsystem ist kaputt, klar. Also was man da lernt, da kann man wirklich...
Ich krieg das ja auch, also ich meine, das war ja damals zu meiner Zeit schon, ich krieg's auch heute schon wieder mit. Irgendwer hat mal gesagt, weiß nicht, in irgendeinem Interview hat irgendwer mal gesagt, wenn du heutzutage ein Schulsystem erfinden würdest, würdest du genau das Gegenteil von dem erfinden, was wir in Deutschland haben. Das fand ich eigentlich ganz passend.
Ja, die Frage, aber das ist in anderen Ländern auch so. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in Amerika so.
Wir wohnen ja in Deutschland.
Es ist schon klar, ja.
Aber wer weiß, ob dabei dann Montessori rauskäme. Wir werden sehen, oder auch nicht.
Genau.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Gerne.
Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 2. Mai 2022, da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.